Gut. Und jetzt ist Paula dran.
Genau, ich habe euch diesmal wieder ein unsexy Thema mitgebracht, so wie die letzten beiden Male auch. Ich glaube, das ist jetzt, ich habe das hier so ein bisschen zu meiner Aufgabe gemacht, mich um die immer sehr stiefmütterlich behandelten Themen in der Anästhesie zu kümmern, weil das die Themen sind, ja, wo ich mich immer frage, wie man das richtig macht. Diesmal soll es um Narkoseführung bei PatientInnen mit obstruktiver Schlafapnoe gehen. Witzigerweise hatte ich heute Nacht Dienst und hatte einen doch sehr adipösen jungen Mann, der schon von vornherein so aussah, als wäre er womöglich schwer zu intubieren und der dann nach dem relativ langen Eingriff sehr eindrückliche Atemaussetzer geboten hat im Aufwachraum. Deswegen passt das ganz gut, dass wir dieses Thema heute besprechen. Genau, ich würde anfangen mit was Allgemeinem.
Ich will nur kurz einhaken, weil meine erste bewusste Konfrontation mit OSAS ist, ich bin junger FSJler auf der Rettungswache und habe meine ersten RTW-Dienste und habe die Wände zwischen den Schlafräumen auf den Rettungswachen, auf denen ich gearbeitet habe, sind zum Teil sehr dünn, zum Teil waren sie auch damals noch gar nicht vorhanden. Also das heißt, man hat in einem Zimmer geschlafen als RTW-Team. Und da gab es, und ich kann auch da auf Gendern verzichten, da gab es Kollegen, wenn man dann so wach im Bett lag, wo man dann immer dachte, irgendwann atme, atme.
Geil.
Ich konnte meine Anästhesisten am Pinkelgeräusch erkennen, irgendwie.
Am Pinkelgeräusch.
Ja, das Bett war halt genau an der Wand und da war das Klo von den Anästhesisten immer nebenan. Das war, ja.
Also ich muss sagen, dieses Phänomen hat man in unserem Bereitschaftscontainer auch, dass man die Leute in den Nachbarzimmern schnarchen hört, in dem Haus, wo ich aktuell arbeite. Genau.
Ja.
Ja, ich würde anfangen mit was Allgemeinem über OSAS. Also was ist dieses OSAS eigentlich überhaupt? OSAS ist, wie Torben gerade schon sehr eindrücklich illustriert hat, also das Hauptsymptom sind nächtliche Atempausen, die trotz fortbestehender Atemanstrengungen durch Obstruktionen der oberen Atemwege auftreten. Es gibt verschiedene zugrunde liegende Ursachen, zum Beispiel eine veränderte Anatomie der oberen Atemwege, eine ineffektive muskuläre Kontrolle oder eine veränderte Erregungsschwelle. OSAS ist eine sehr häufige Erkrankung und zwar tritt sie bei 3 bis 5% der Allgemeinbevölkerung auf. Und was ich sehr spannend fand, ist, dass bei chirurgischen PatientInnen die Prävalenz sogar noch deutlich höher ist. Die liegt nämlich bei 24 bis 41%. Da habe ich mich gefragt, woran das wohl liegt. Ich
Darf
schmeiße
ich
jetzt, ja.
aus dem Stegreif raten? Ich würde sagen, dass chirurgische Patientinnen erstmal älter sind, tendenziell, und wahrscheinlich die Prävalenz an OSAS ja mit dem Alter steigt und deswegen sie höher ist.
Ja, ich hätte
Wer
jetzt
jetzt.
behauptet, dass sie vielleicht auch einfach kränker sind. Also wir kommen gleich auch noch zu den Komorbiditäten, die OSAS verursacht, dass deswegen vielleicht auch häufiger chirurgische Interventionen notwendig sind. Und OSAS ist tatsächlich auch verantwortlich für viele Unfälle. Also das Vorhandensein eines OSAS steigert das Unfallrisiko. Aber nur so, also das ist eine Hypothese, wenn das
Ja,
irgendjemand besser weiß, dann würde mich das auf jeden Fall sehr interessieren.
das müsste man quasi die OSAS-Rate noch separat bei traumatologischen Patienten herausfinden.
Genau. Es wäre spannend auf jeden Fall. Die Diagnose OSAS ist beim Großteil, also über 80% der chirurgischen PatientInnen zum Zeitpunkt der präoperativen Evaluation, also wenn sie bei uns in der Anästhesieambulanz auftauchen, noch gar nicht gestellt. Das heißt, es ist für uns AnästhesistInnen eine wichtige Aufgabe, uns darum zu kümmern. Genau, und OSAS führt durch dieses immer wieder Aufwachen nachts zu einer Störung der Schlafarchitektur und führt dadurch zu vielen Komorbiditäten, wie ich eben schon gesagt habe, nämlich zum Beispiel zu Bluthochdruck, zu einer pulmonalen Hypertonie, zu Herzrhythmusstörungen, zu einer KHK, zu anderen vaskulären und zerebrovaskulären Erkrankungen, zu Adipositas, Diabetes, genau, also so die üblichen Verdächtigen und steigert eben, wie gesagt, auch das Unfallrisiko. Das OSAS wird klassifiziert anhand der Anzahl der respiratorischen Ereignisse pro Stunde Schlaf. Das ist dann der Apohypopnoe-Index. Das heißt, der Apohypopnoe-Index sagt uns, wie viele...
Apnoe-Hypopnoe, nicht Apo. Apnoe-Hypopnoe.
Achso, das wollte ich sagen, ja. genau, der sagt uns, wie viele Apnoe- oder Hypopnoe-Phasen in einer Stunde Schlaf auftauchen. Ein mildes OSAS liegt vor, wenn der AHI, also der Apnoe-Hypopnoe-Index, bei 5 bis 14 pro Stunde liegt. Moderat sind dann 15 bis 30 pro Stunde und schweres OSAS ist dann, wenn das über 30 Mal pro Stunde auftritt. Genau. Für das OSAS gibt es verschiedene Therapieoptionen, weil Adipositas nicht nur eine Folgeerkrankung, sondern auch eine sehr häufige Ursache ist eine wichtige Therapieoption eine Gewichtsreduktion bei adipösen PatientInnen. Allerdings reicht das meistens nicht aus, um ein OSAS, wenn es dann vorhanden ist, vollständig zu therapieren. Außerdem gibt es noch so Maßnahmen wie Schlafhygiene und Rückenlageverhinderung. Das heißt, man legt denen dann einfach so eine Decke hinter den Rücken, damit sie sich nicht auf den Rücken drehen können, weil das Kollabieren der oberen Atemwege in Rückenlage besonders häufig auftritt. Dann gibt es eine apparative Therapie, die ihr bestimmt alle kennt, nämlich die nasale CPAP-Therapie. CPAP wirkt als pneumatische Schienung der oberen Atemwege und ist die effektivste nicht operative Therapie des OSAS. Und führt nicht nur zu einer Verbesserung der Lebensqualität, dadurch, dass die PatientInnen besser schlafen, sondern auch zu einer signifikanten Reduktion der Komorbiditäten und des Unfallrisikos. Genau, dann gibt es noch diese Unterkieferprotrusionsschienen, die ich persönlich zum Beispiel auch noch gar nie gesehen habe, weil irgendwie alle OSAS-PatientInnen, die ich kenne, CPAP haben. Und dann gibt es noch ganz viele operative Therapieoptionen, wie zum Beispiel Beseitigung einer Nasenatmungsbehinderung und so weiter. Auf diese ganzen sehr unaussprechlichen Therapieoptionen werde ich jetzt hier gar nicht weiter eingehen. Das könnt ihr euch gerne, es gibt eine sehr schöne Leitlinie dazu, das könnt ihr euch da gerne anschauen. Das ist jetzt für uns AnästhesistInnen auch nicht so super relevant. Wichtig ist nur, dass wenn PatientInnen eine chirurgische Therapie bekommen haben, dass sie trotzdem behandelt werden sollen wie OSAS-PatientInnen, sei denn es wurde im Schlaflabor das, also quasi die Abwesenheit von OSAS dokumentiert.
Mhm.
Genau. Dann ein paar grundsätzliche Überlegungen. Also warum ist OSAS überhaupt wichtig für uns? Ich habe gerade schon gesagt, dass viele PatientInnen, die zu uns kommen, gar kein diagnostiziertes OSAS haben, obwohl das eigentlich schon vorliegt. Das ist relevant für uns, weil PatientInnen mit OSAS für verschiedene perioperative Komplikationen besonders gefährdet sind. Dabei scheint die frühe postoperative Phase besonders kritisch zu sein, nämlich vor allem die ersten 24 Stunden. Dafür gibt es verschiedene Ursachen. Und zwar wird durch viele Dinge, die perioperativ so passieren, wahrscheinlich eine Exazerbation des OSAS verursacht. Und dadurch sind die PatientInnen dann halt gefährdet. Zum Beispiel führen viele Medikamente, die wir so geben, also nicht nur die Opiate, sondern auch die Muskelrelaxantien und die Hypnotika, zu einem verminderten Atemantrieb und zu einem verminderten Tonus der Muskulatur der oberen Atemwege. Und die Opiate und auch die Hypnotika verringern ja zum Beispiel auch einfach die Erweckbarkeit bei Hypoxie. Außerdem können intubationsbedingte pharyngeale Ödeme und Hämatome zu einer Verlegung der Luftwege führen. Und postoperativ, das ist bei uns zumindest so der Klassiker, werden alle PatientInnen schön auf den Rücken gelegt, damit das für die Pflege im Aufwachraum praktisch ist und damit man da gut an die ganzen Kabel und an alles drankommt. Das ist aber problematisch bei OSAS, weil da die Luftwege, wie gesagt, halt besonders leicht kollabieren. Und Narkose führt zu einer Unterbrechung der Schlafarchitektur. Das war mir vorher auch nicht klar. Und dadurch kommt es in den postoperativen Nächten dann zu einem REM-Schlaf-Rebound. Das tritt zum Beispiel auch auf, wenn man jetzt Nachtdienst hatte und eine Nacht nicht geschlafen hat, dann hat man in der darauf folgenden Nacht längere REM-Schlafphasen. Und das Problem bei OSAS ist, dass REM-Schlaf die Apnoe-Phasen begünstigt. Also die Apnoe-Phasen treten besonders häufig in den REM-Schlafphasen auf. Und deswegen ist mehr REM-Schlaf natürlich dann ein Problem.
Ich glaube, das merkt man auch. Also ich träume mehr, wenn ich Nachtdienst habe. Ich glaube, das hängt damit zusammen.
Also meine Uhr kann das messen und die sagt es auf jeden Fall immer. Finde ich sehr spannend.
Also wenn du Schichtdienst hast und OSAS, bist du gleich irgendwie deutlich mehr gefährdet, irgendwelche Unfälle durch Tagschläfrigkeit oder ähnliches zu haben, ja?
Mir fallen da einige Kandidaten ein.
Oh Mann.
Also ich kenne sogar Menschen, die keinen Nachtdienst mehr machen dürfen, weil die so ein ausgeprägtes OSAS haben.
Oh krass.
Das ist ein Grund für Nachtdienstbefreiung.
Okay, vielleicht sollte ich doch ein paar Nein.
Strategien zum Exit. Oh.
Die McDonald's.
Die sofort beenden.
Genau. Kein Sport mehr. Spannend.
Das will keiner.
Nee.
Also ich bin so unausgeglichen, wenn ich keinen Sport mache. Gut, Entschuldigung.
Ist gut. Genau, spannend fand ich, dass die Datenlage zur perioperativen Mortalität bei OSAS sehr uneinheitlich ist. Und zwar gibt es sowohl Quellen, die eine erhöhte als auch eine gleichbleibende, als auch Quellen, die eine erniedrigte Mortalität dokumentieren. Und die Hypothese für diese erniedrigte Mortalität durch OSAS ist, dass diese intermittierende Hypoxie bei OSAS einen präkonditionierenden und organprotektiven Effekt hat. Das fand ich total abgefahren und sehr, sehr spannend, muss ich sagen.
Also einfach den Organen schon mal prophylaktisch den Sauerstoff entziehen.
Genau.
Dann stört sie nicht so. Okay.
Genau. Habe ich die potenziellen Probleme in intra- und postoperativ aufgeteilt. Es gibt intraoperativ vor allem das Problem, dass, also bei der Einleitung vor allem, dass OSAS ein Risikofaktor für eine erschwerte Maskenbeatmung und Intubation ist. Und eine schwierige Intubation korreliert mit dem Apnoe-Hypopnoe-Index. Genau. Also je höher der ist, desto höher ist das Risiko auch für eine schwierige Intubation. Außerdem gilt andersrum das Gleiche, das heißt, ein unerwarteter schwieriger Atemweg ist ein Risikofaktor für das Vorliegen eines unbekannten OSAS. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Genau, und PatientInnen mit OSAS haben ein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Komplikationen während der OP. Postoperativ gibt es bei PatientInnen mit OSAS eine erhöhte Rate von akuten respiratorischen Insuffizienzen und Abfällen der Sauerstoffsättigung und außerdem eine erhöhte Rate an Reintubationen, Aspirationspneumonien und anderen respiratorischen Komplikationen.
Ist ja auch noch doof, wenn die auch noch schwer zu intubieren sind, ne?
Ungünstig.
Ja.
Genau.
So, wie gehen wir damit um?
Genau, das ist nämlich die Frage. Im Gegensatz zu dem Thema vom letzten Mal, wo es ja keine richtige Evidenz gibt, gibt es hier sehr schöne Empfehlungen. Und zwar ist das Allerwichtigste bei dem Umgang mit OSAS-PatientInnen, dass man präoperativ eine vernünftige Risikoevaluation macht, womit wir wieder bei meinem Lieblingsthema der Prämed wären. Genau, und zwar empfiehlt die ASA, dass AnästhesistInnen und ChirurgInnen gemeinsam ein standardisiertes Protokoll zur präoperativen Evaluation von OSAS entwickeln. Da musste ich ein bisschen lachen, weil das auf jeden Fall in dem Haus, in dem ich aktuell arbeite, eher Wunschdenken ist.
Du meinst generell, dass Anästhesistinnen und Chirurginnen zusammenarbeiten? Oder?
Nee, das nicht. Das klappt in der Regel sehr gut, aber also ich meine, wäre ja schön, wenn das klappen würde, aber ich sehe es halt noch nicht so ganz.
Ja, ich verstehe schon, was du meinst.
Genau. Außerdem sollten aufgrund der hohen Prävalenz von OSAS alle PatientInnen präoperativ hinsichtlich des Vorliegen eines OSAS gescreent werden. Und man sollte diese Evaluation möglichst frühzeitig machen, sodass eine weitere Diagnostik und Therapie vor einer elektiven OP noch möglich ist. Das heißt, Prämed am Abend vorher ist nicht.
Okay, das wirft Probleme auf.
Ja, durchaus.
Das ist genauso wie mit dem Patient Blood Management. Da hat man die gleichen Probleme irgendwie immer.
Ja.
Das ist alles viel zu kurzfristig.
Auf jeden Fall. Die Referenzmethode für das Vorliegen eines OSAs ist die Polysomnographie, also das Schlaflabor. Das Problem ist aber, dass das sehr teuer und zeitaufwendig ist und natürlich, wenn man jetzt am Abend vorher den Patienten prämediziert und feststellt, der hat vielleicht einen OSAS, dann führt das zu einer Verzögerung des geplanten Eingriffs und ist deswegen als Screening nicht geeignet. Genau, deswegen, weil man nicht jedem Patienten eine Polysomnographie angedeihen lassen kann, sollte man auf jeden Fall eine gute Anamnese machen, wenn möglich auch eine Fremdanamnese, weil wenn die Ehefrau oder der Ehemann sowas berichtet, was Torben eben über seinen ehemaligen Kollegen berichtet hat, dann ist schon mal klar, dass der wahrscheinlich einen OSAS hat. Außerdem sollte man die körperlich untersuchen und die wichtigsten Punkte, die in der Anamnese evaluiert werden sollten, sind Vorerkrankungen wie Bluthochdruck, Schlaganfall, KHK, Diabetes und auch genetische Syndrome wie zum Beispiel Down-Syndrom oder eine Akromegalie, weil die aufgrund der Gesichts, Gesichtsform.
Also ich würde jetzt Anomalien sagen, ist natürlich irgendwie, ja.
Ja, auf jeden Fall auch prädisponieren wegen der großen Zunge unter anderem. Genau, dann wichtig sind natürlich auch fremdanamnestische Hinweise auf das Vorliegen eines OSAs wie Schnarchen, nächtliche Atempausen, aber spannenderweise auch Sprechen im Schlaf oder häufiges Wechseln der Schlafposition, Tagesmüdigkeit, morgendliche Kopfschmerzen und depressive Verstimmungen. Dann sollte man immer fragen nach perioperativen Komplikationen bei vergangenen Eingriffen. Gut, ich glaube, das fragen die meisten sowieso. Und natürlich, weil wir ja eben schon gesagt haben, dass das Risiko für einen schwierigen Atemweg erhöht ist, sollte man auch nochmal fragen, ob die PatientInnen vielleicht einen Anästhesiepass bekommen haben bei ihrem letzten Eingriff. Dann sollte man immer gucken, ob die PatientInnen adipös sind, weil das ein Risikofaktor ist für OSAS. Und wenn PatientInnen ein bereits diagnostiziertes OSAS aufweisen, dann sollte man immer fragen, wie das behandelt ist und auch wie da die Compliance ist. Weil dieses CPAP-Gerät, wenn das nur in der Ecke steht und nicht benutzt wird, bringt natürlich für das OSAS nichts. Genau. Und bei PatientInnen mit diagnostiziertem OSAS sollte man sich am besten auch immer die Ergebnisse einer bereits erfolgten Polysomnographie holen, damit man die halt einordnen kann, wie schwer dieses OSAS ist. Mhm. Der Fokus der körperlichen Untersuchung sollte für die Evaluation von OSAS gelegt werden auf den Halsumfang, die Zungengröße und die Anatomie der nasalen und oropharyngealen Atemwege, wo ich mich gefragt habe, wie man das wohl evaluiert in Realität. Genau, wichtig ist noch die Tonsillengröße. Es konnte eine Assoziation zwischen Tonsillengröße und Apnoe-Hypopnoe-Index festgestellt werden. Das heißt, wer sehr große Tonsillen hat, hat auch ein erhöhtes OSAS-Risiko. Genau, um das Ganze so ein bisschen zu vereinfachen, gibt es verschiedene Screening-Fragebögen. Wir haben uns jetzt mal den Stop-Bang-Fragebogen rausgepickt, weil der die höchste methodische Validität aller bisher evaluierten Screening-Tools hat. Und Stop-Bang ist wie so vieles wieder so ein schönes Akronym. Das S steht für Snoring, also Schnarchen. Das heißt, man fragt die Patienten, ob sie schnarchen. Das T steht für Tiredness, also Tagesmüdigkeit. Das O steht für Observed Apnea, also beobachtete Apnoe. Das heißt, man fragt am besten fremdanamnestisch, ob schon mal nächtliche Atemaussetzer beobachtet wurden. Dann das P von Stop steht für Pressure, also Bluthochdruck. Vor allem sollte man die PatientInnen nicht nur fragen, ob sie einen Bluthochdruck haben, sondern auch, ob sie einen Bluthochdruck hatten, bevor sie angefangen haben, ihre Blutdrucktabletten zu nehmen. Genau, dann.
Das ist übrigens der Klassiker, ne? Ja. Also man sagt in der Prämie, und sie, ich sehe, sie haben zu hohen Blutdruck. Nee, seitdem ich die Medikamente nehme, ist alles gut. Ja.
Genau das. Okay. Dann das B von Bang steht für BMI. Das heißt, ein Body Mass Index über 35. Das A steht für Age, also größer 50 Jahre. Damit wären wir wieder bei der Hypothese von Torben eben, dass Alter ein Faktor ist, warum die Prävalenz bei chirurgischen PatientInnen so hoch ist. Dann N steht für Neck, also Halsumfang größer 40 cm und G steht für Gender.
Das Einzige, wo mir der Hals gemessen wird, ist tatsächlich, wenn ich mir ein neues Hemd kaufe. Ansonsten. Aber gut, ja.
Genau.
Dann kommen da Punkte bei raus, gehe ich von aus.
Genau, dann kommen da Punkte bei raus und anhand der Punkte kann man dann das USAS-Risiko abschätzen. Das heißt, 0 bis 2 Punkte sind geringes Risiko. 3 Punkte sind je nach Geschlecht ein hohes. Also wenn es ein Mann ist, ist es ein hohes Risiko und sonst ist es ein mittleres Risiko. Und ja, dann wird es auch noch so ein bisschen komplizierter. Aber was man sich, glaube ich, merken kann, ist einfach, je mehr Punkte, desto höher ist das USAS-Risiko.
Also abschließend sollte man wahrscheinlich sagen, so ab 4 Punkte oder ab 5 Punkte wird es wirklich für uns kritisch. Bei Stop Bang.
Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Genau, die diese Stop Bang-Tabelle mit den genauen Punkten, die ist auch auf jeden Fall dann in dem schriftlichen Artikel zu dieser Folge drin und die kann man da auch sehr schön nachgucken. Genau, wichtig ist auch noch die pulmonale Hypertonie. Und zwar sollte die bei PatientInnen mit einem mittel- bis schwergradigen OSAS und Symptom einer Rechtsherzbelastung oder Hypoxie trotz bestehender CPAP-Therapie oder einem BMI über 35 evaluiert werden, indem man präoperativ ein Echo durchführt. Genau. Und für die Einschätzung des perioperativen Risikos von OSAS-PatientInnen ist nicht nur der Schweregrad des OSAS wichtig, sondern halt auch, wie invasiv der Eingriff ist und wie viel Opiate man potenziell braucht. Das heißt, wenn man natürlich einen ganz, ganz kleinen Eingriff macht in lokaler, dann ist das Risiko nicht gleich wie bei einer sehr großen viszeralchirurgischen OP. Ob eine präoperative Diagnostik und Therapie des OSAS und der Begleiterkrankungen erfolgen sollte, ist immer eine individuelle Entscheidung. Das heißt, muss man je nach Patient immer individuell entscheiden. Indiziert scheint sie bei PatientInnen, deren mittel- oder hochgradiges OSAS nicht ausreichend therapiert ist. Das heißt, die Symptome einer exzessiven Tagesmüdigkeit haben, die beobachtete Apnoephasen haben oder auch die in letzter Zeit eine Gewichtszunahme hatten und bei denen das CPAP-Gerät nur in der Ecke steht. Außerdem sollten weiter evaluiert werden alle PatientInnen, die unkontrollierte Begleiterkrankungen aufweisen, das heißt, die einen nicht oder schlecht eingestellten Hypertonus haben, neu aufgetretene Arrhythmien oder eine neu aufgetretene Herzinsuffizienz. Aber das sind ja sowieso alles PatientInnen, die grundsätzlich wahrscheinlich weiter evaluiert werden. Also hoffentlich.
Gehe ich auch von aus, also ja.
Genau, dann PatientInnen, die ihre CPAP-Therapie nicht oder nur unzureichend anwenden. Und je elektiver und je invasiver der Eingriff ist, desto eher sollte eine weitere Diagnostik und Therapie erfolgen. Also ich glaube, wie ich eben schon gesagt habe, sehr große und sehr elektive Eingriffe und sehr kranke Patienten, da sollte man sich dann halt doch überlegen, ob man die vielleicht vorher noch mal ins Schlaflabor schickt und das zumindest mal mit dem operierenden Chirurgen besprechen. Genau, dann schreibt die deutsche Leitlinie sehr schön, eine Entscheidung zur Verschiebung eines elektiven Eingriffs sollte immer mit der operierenden Fachabteilung gemeinsam getroffen werden. Das ist, denke ich, logisch. Ja, obwohl ich mir manchmal nicht sicher bin, ob allen AnästhesistInnen und Chirurginnen die Bedeutung von OSAS gleichermaßen bekannt ist. Also ich glaube, das gilt für beide Fachabteilungen. Genau, wichtig, denke ich, ist auch noch, dass man PatientInnen mit Verdacht auf OSAS oder OSAS über das erhöhte Narkoserisiko aufklärt und die OSAS-spezifischen Risiken, weil sie halt doch eben ein deutlich erhöhtes Risiko haben, schon alleine durch das OSAS. Dann noch ein bisschen was zur präoperativen Therapie des OSAS. Eine bereits bestehende CPAP-Therapie sollte unbedingt präoperativ fortgeführt werden. Das heißt, PatientInnen sollten, wenn sie zum Prämedgespräch kommen vor der Aufnahme, darauf hingewiesen werden, dass sie unbedingt ihr CPAP-Gerät bitte mit ins Krankenhaus bringen sollen, weil ganz, ganz oft wird es zu Hause gelassen aus irgendwelchen Gründen. Und das Prämedikationsgespräch ist auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt, um sie darauf hinzuweisen, dass sie das mitbringen sollen. Genau, der Einfluss der CPAP-Therapie auf perioperative Komplikationen wird in der Literatur sehr uneinheitlich bewertet. Das heißt, man ist sich nicht ganz sicher, ob eine präoperative CPAP-Therapie diese Komplikationen wirklich verhindern kann. Allerdings sind sich ExpertInnen einig, dass eine vorher bestehende CPAP-Therapie auf jeden Fall weitergeführt werden sollte. Ob man jetzt PatientInnen, die vorher noch keine CPAP-Therapie hatten, präoperativ eine neue CPAP-Therapie angedeihen lässt, sollte man zumindest bei PatientInnen mit schwerem OSAS erwägen. Es ist allerdings total unklar, wie lange man so eine Therapie machen muss, bis sie wirklich einen Nutzen hat. Also ob meistens ist wahrscheinlich der Moment, wenn der Patient in der Prämed ist, zu spät.
Ich halte das für unrealistisch, in unseren Abläufen, das präoperativ zu initiieren. Besonders bei der hohen Quote an unentdeckten OSAS. Also wenn ich Chirurgen sage, dass 8 von 10 Patienten vorher erstmal, dann habe ich zwar eine Phase, wo keiner mehr operiert, aber auch eine ganze Menge unzufriedene Chirurginnen.
Ja, und ob das im Sinne der PatientInnen ist, ist ja dann halt auch immer die Frage, weil so krass elektiv sind ja dann die meisten Eingriffe trotzdem irgendwie auch nicht, die wir so machen. Ne?
Ja, und bei unklarer Studienlage, ob es wirklich was bringt.
Genau.
Okay.
Dann einmal kurz einen Satz zur oralen Prämedikation. Wenn möglich, sollte man auf sedierende Prämedikation vor allem mit Benzos verzichten. Und die Datenlage hinsichtlich Alpha-2-Agonisten ist widersprüchlich. Es konnte einerseits eine Verbesserung der Oxygenierung durch den opiatsparenden Effekt gezeigt werden. Allerdings gibt es auch Studien, die eine Beeinträchtigung der ventilatorischen Kontrolle durch Alpha-2-Agonisten zeigen. Deswegen ist es halt auch unklar. Das heißt, wenn möglich, auf Prämedikationen mit allen Substanzen verzichten.
Okay.
Ob man ambulante Operationen bei PatientInnen mit OSAS durchführen kann, ist nochmal so ein eigenes Thema für sich. Ob eine OP ambulant durchführbar ist, hängt ab von der Schwere des OSAS, den Begleiterkrankungen und dem Alter und dann sehr stark von der Invasivität des Eingriffs und dem geplanten Anästhesieverfahren. Das heißt, regionale Verfahren sind meistens unproblematisch, wohingegen Vollnarkosen bei schwerem OSAS eher kritisch zu sehen sind. Und wichtig ist auch, dass postoperativ eine Beobachtung durch das soziale Umfeld gewährleistet sein sollte. Also es heißt, ambulant operierte PatientInnen sollen ja sowieso die postoperativen 24 Stunden nicht allein sein. Aber es ist halt gerade bei den OSAS-PatientInnen, denke ich, besonders wichtig. Damit OSAS-PatientInnen ambulant operiert werden können, muss außerdem die personelle und apparative Ausstattung des ambulanten OPs gegeben sein. Nämlich müssen die in der Lage sein, alle potenziell auftretenden Komplikationen zu managen, zum Beispiel auch die schwierige Intubation. Und es ist halt auch schön, wenn da zum Beispiel ein BGA-Gerät vorhanden ist, damit man vor Entlassung nochmal schauen kann, wie eigentlich jetzt genau die Oxygenierung so ist, wenn nötig. Genau, und grundsätzlich kann man sagen, ambulantes Operieren von PatientInnen mit OSAS ist möglich bei PatientInnen mit vorbekanntem OSAS und bestmöglich optimierten Begleiterkrankungen, die zu Hause dann und im Aufwachraum ihr CPAP-Gerät benutzen können. Und bei allen PatientInnen, bei denen aufgrund eines Screening-Fragebogens ein OSAS vermutet wird und deren Begleiterkrankungen bestmöglich optimiert sind, wenn die postoperative Analgesie nicht vornehmlich mit Opiaten durchgeführt wird. Das fand ich irgendwie auch sehr spannend, weil, also zumindest in meiner Welt irgendwie bei ambulanten PatientInnen sowieso die postoperative Analgesie nicht vornehmlich mit Opiaten durchgeführt werden sollte. Genau.
Ja.
Dann wird empfohlen, dass OSAS-PatientInnen postoperativ so lange wie möglich im Aufwachraum überwacht werden sollen, bevor sie nach Hause entlassen werden. Und alle PatientInnen sollten auf jeden Fall vor einer Entlassung nach Hause nochmal kritisch reevaluiert werden, ob sie wirklich nach Hause entlassungsfähig sind. Und es muss immer die Möglichkeit gegeben sein, dass, falls peri- oder postoperativ Probleme auftreten, eine stationäre Überwachung möglich ist. Und es ist auch wichtig, dass man die PatientInnen vorher darüber informiert, dass diese Option besteht.
Das sollte man auf jeden Fall sagen. Und eigentlich müsste man ja dann die OSAS-Patienten, zumindest die Hochrisikopatienten, an erste Stelle des OP-Plans schreiben, damit im Aufwachraum kein Stress entsteht, weil der Aufwachraum irgendwann zumacht. Also ich meine, die wenigsten Kliniken haben 24 Stunden Aufwachräume.
Ja. Auf jeden Fall ein guter Punkt, ja. Genau, dann habe ich ja schon ein paar Mal jetzt was zum Anästhesieverfahren angedeutet. Es sollte immer das in Frage kommende Anästhesieverfahren gewählt werden, das postoperativ das geringste Risiko für respiratorische Probleme bietet. Dabei sollten lokal- und regionale Anästhesien immer bevorzugt werden, gegebenenfalls auch als Kombination mit einer Vollnarkose zur Reduktion des Opiatbedarfs. Also das heißt, dass man zum Beispiel halt dann noch irgendwelche regionalen Blöcke sticht, zusätzlich einfach für die postoperative Analgesie. Es konnte eine deutlich geringere Inzidenz gezeigt werden von respiratorischen Problemen bei rückenmarksnahen Regionalanästhesien im Vergleich zu Vollnarkose. Und es konnte auch gezeigt werden, dass die Rate von Atemdepression und Somnolenz bei neuroaxial applizierten Opioiden gegenüber systemischen Opioiden deutlich geringer ist. Das fand ich sehr spannend, weil das auch eine Diskussion ist, die bei uns sehr häufig geführt wird, ob man über den PDK zum Beispiel so Fenta geben darf oder nicht.
Gut, dann kommen wir zur intraoperativen Phase, oder?
Genau.
Da habe ich schon mitgenommen, dass wir immer mit einem schwierigen Atemweg rechnen sollten und einer schwierigen Maskenbeatmung. Da haben wir jetzt ja schon häufiger drüber gesprochen.
Ganz genau. Bei einer Sedierung sollte außerdem, also wenn man jetzt PatientInnen keine Vollnarkose machen möchte, sondern nur eine Analgosedierung, dann sollte man erwägen, dass begleitend eine CPAP-Therapie durchgeführt wird, einfach um, wenn die schlafen unter der Sedierung, das Kollabieren der Atemwege zu verhindern. Und es wird auch empfohlen, dass man eine Vollnarkose mit gesichertem Atemweg einer tiefen Sedierung ohne gesicherten Atemweg vorziehen sollte. Ich denke, es kommt halt immer so ein bisschen auf den Eingriff an und ob man den jetzt nur so ein bisschen, ja, begleitendes Dormikum als Anxiolyse gibt unter Überwachung oder ob man die halt wirklich tief sedieren muss für irgendeine, ja, für irgendeinen Eingriff. Mhm. Bei einer Sedierung ist außerdem eine kontinuierliche Überwachung der Oxygenierung notwendig, am besten durch eine nicht-invasive Überwachung des ETCO2. Und insbesondere adipöse PatientInnen sollten zur Einleitung mit erhöhtem Oberkörper gelagert werden. Das macht einerseits eine bessere Intubationsbedingungen und außerdem erhöht das die funktionelle Residualkapazität dadurch, dass einfach der Bauch nicht so sehr auf die Lunge drückt.
Genau, nimm mal den Bauch von der Lunge runter.
Ja, hat man bei meinem Patienten heute Nacht auch sehr schön gesehen, dass das funktioniert.
Auch zur Ausleitung dann übrigens, ne? Also.
Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich, wenn immer möglich.
Ja.
Eine Präoxygenierung sollte, wann immer möglich, mit CPAP oder PEEP durchgeführt werden. Und man kann da auch zur Präoxygenierung schon ein Oro- oder nasopharyngeale Atemwegshilfe verwenden. Das fand ich interessant, weil wenn ich mir vorstelle, dass ich einem wachen Patienten, der vorher nichts bekommen hat, so ein Güdel oder ein Wendel einführe, dann stelle ich mir das eher spannend vor, muss ich sagen.
Also ein Güdel auf jeden Fall, ein Wendel kann ich mir noch irgendwie vorstellen. Also jetzt ist mit den ganzen Covid-Abstrichen ist man das ja irgendwie gewohnt.
Boah, ich stelle mir das trotzdem sehr unangenehm vor, muss ich sagen.
Ja.
Genau. Was ich sehr spannend fand ist, weil die OSAS-PatientInnen ja eine erhöhte Inzidenz schwieriger Atemwege haben, wenn man bei einer fieberoptischen Wachintubation topische Lokalanästhetika verwendet, dann können die trotzdem auch die Schutzreflexe beeinträchtigen und auch das kann zu einem Kollaps der oberen Atemwege führen hinterher, weil einfach quasi das ja dann da teilweise betäubt ist und ja, dadurch halt die Schutzreflexe beeinträchtigt werden. Fast alle verwendeten Anästhetika führen zu einem verringerten Tonus der Pharynxmuskulatur und zu einer reduzierten Antwort auf einen CO2-Anstieg Und das Arousal durch einen CO2-Anstieg und eine Atemwegsobstruktion ist auch verringert. Deswegen sollte man, wann immer möglich, kurzwirksame Anästhetika und Opioide bevorzugt einsetzen. Allerdings ist das eigentlich der Diskussionspunkt, an dem sich dieser ganze Artikel aufgehangen hat, weil ich es trotzdem irgendwie nicht vertretbar finde, nur weil PatientInnen einen OSAS haben, denen zum Beispiel für einen großen Eingriff nur Remifentanil zu geben.
Du hast absolut recht.
Ja, genau. Dann habe ich auch ein bisschen was rausgesucht zur Narkoseführung. Also wie sollte man das jetzt ganz genau machen? Wenn möglich, sollte man bereits perioperativ eine Schmerztherapie mit peripheren Analgetika anfangen. Das heißt, alles, was aufgrund von irgendwelchen Allergien oder Kontraindikationen möglich ist, immer schön rein in den Patienten. Falls die OP es zulässt, sollte man auch während der OP eine Oberkörperhochlagerung anstreben. Das geht natürlich gerade bei den viszeralchirurgischen OPs nicht immer, aber wann immer möglich, ist einfach die Oxygenierung während der Narkose auch einfach besser und man beugt dadurch Atelektasenbildung vor. Man sollte, wann immer möglich, koanalgetische Substanzen geben, das heißt zum Beispiel Magnesium, Ketamin, Dexamethason oder Clonidin. Und der Stress durch den chirurgischen Eingriff und die OP-Dauer sollten soweit möglich reduziert werden, weil beides zu signifikant häufigeren intra- und postoperativen Komplikationen führt. Außerdem ist...
Hörst du ihn jetzt schneller operieren?
Genau. Und auch noch ein wichtiger Punkt für die ChirurgInnen ist, dass wann immer möglich eine Wundrandinfiltration durchgeführt werden sollte, weil das einfach zu einer besseren Analgesie beiträgt und die PatientInnen dann möglicherweise postoperativ nicht so viele Opiate brauchen.
Mhm.
Genau. Dann bei der Ausleitung ist zu beachten, dass eine verbleibende Restrelaxierung auf jeden Fall das Risiko einer Hypoxie und Atemwegsobstruktion erhöht. Deswegen sollten, wenn man relaxieren muss, außer jetzt zur Einleitung, wenn möglich kurzwirksame oder antagonisierbare Muskelrelaxantien verwendet werden. PatientInnen sollten erst wach extubiert werden, das heißt so, ja, wir ziehen jetzt da mal den Tubus raus und packen danach da noch so ein bisschen die Maske drauf. Das ist bei den OSAS-PatientInnen nicht so eine schlaue Idee, zumal die halt häufig schwer zu intubieren sind, falls notwendig. Außerdem sollte eine Extubation, wie Torben eben schon gesagt hat, in einer halbsitzenden Position erfolgen und man sollte vor Extubation auf jeden Fall nachweisen, dass die PatientInnen die Relaxierung vollständig abgeklungen ist.
Das finde ich ist super wichtig. Also man sollte sowieso bei allen Patientinnen, die nachrelaxiert werden, sollte man TOF messen, weil die Wirkdauer der Muskelrelaxantien sich doch erheblich unterscheidet von Patientin zu Patientin. Gerade die Pharynxmuskulatur ja sehr sensibel ist, daher kommen ja auch diese Mikroaspirationen auf die Muskelrelaxantien. Das heißt, ein TOF über 90 ist sowieso obligat, aber bei diesen Patientinnen sollte man da nochmal besonders drauf achten.
Genau. Was ich spannend fand, ist, dass es Studien gibt, die für Sugammadex im Vergleich zu Neostigmin eine reduzierte Rate an postoperativen respiratorischen Komplikationen gezeigt haben. Das heißt, wenn man länger relaxieren möchte, dann sollte man eventuell bevorzugt Rocuronium verwenden.
Okay, wobei man ja auch Rocuronium mit Neostigmin antagonisieren kann, wenn... Naja gut, aber ist egal.
Naja, aber dann hat also man immerhin die Option, das halt dann noch oben drauf zu kippen, wenn es dann nicht reichen sollte.
Ja. Okay.
Genau, jetzt kommen wir eigentlich zum spannendsten Teil in meinen Augen, nämlich zur postoperativen Phase. Was machen wir denn nach der OP jetzt mit diesen OSAS-PatientInnen? Das ist, glaube ich, tatsächlich der Punkt, der in den meisten Häusern sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es in der Uniklinik bei uns in der Nähe ganz anders gemacht wird als bei uns.
Also bei uns heißt es langer Aufwachraum.
Und wie lang ist lang?
Naja, das liegt immer so ein bisschen daran, wann der Patient operiert wird. Unser Aufwachraum läuft bis 20 Uhr.
Das heißt so lang wie möglich?
Ja, so, na gut, ich meine...
Ja.
wenn der jetzt morgens um 8 operiert ist, wird man den nicht bis 20 Uhr da lassen. Aber schon deutlich länger als die Normalpatientin.
Spannend. Genau, also es gibt zur postoperativen Überwachung von OSAS-PatientInnen eine sehr uneinheitliche Datenlage und man weiß einfach auch sehr vieles noch nicht. Was man weiß, ist, dass die periphere Sauerstoffsättigung auf jeden Fall bis zum Erreichen einer normalen Sättigung unter Raumluft kontinuierlich überwacht werden sollte. Und dass im Aufwachraum eine Überwachung der Ventilation durch eine Brustwandimpedanzmessung oder Kapnographie ebenfalls empfehlenswert ist, weil man.
Bitte was?
Das ist mit so EKG-Elektroden, dass man dann misst, ob die atmen. Fand ich auch spannend.
Das machen wir sogar.
Ach, das macht ihr.
Da soll nur die Atemfrequenz überwacht werden. Ja, das machen wir. Das machen unsere Monitore standardmäßig.
So was Fancyes haben wir nicht.
Also Kapnographie nicht im Aufwachraum, deswegen war ich gerade. Aber die Atemfrequenz messen die Geräte automatisch über die EKG-Elektroden.
Ach, nee, unsere nicht. Genau, dann die Sache mit der Sauerstoffgabe, die wird kontrovers diskutiert. Und zwar haben USAS-PatientInnen zwar ein erhöhtes Hypoxierisiko und dadurch ist die Sauerstoffgabe empfehlenswert, weil die Oxygenierung verbessert wird und auch eine Verringerung des Apnoe-Hypopnoe-Index gezeigt werden konnte. Allerdings kann durch eine kontinuierliche Sauerstoffgabe auch eine Maskierung von Apnoe-Phasen auftreten und die Atelektasenbildung kann gefördert werden, dadurch, dass PatientInnen dann einfach nicht mehr so richtig tief durchatmen. Genau, trotzdem wird empfohlen, dass man Sauerstoff gibt, bis PatientInnen ihre Ausgangssättigung unter Raumluft wieder sicher aufrechterhalten können. In jedem Fall sollte eine Flachlagerung auf dem Rücken vermieden werden. Das heißt, entweder die PatientInnen werden Oberkörper hochgelagert oder auf die Seite oder auch sitzend, weil alles außer flach auf dem Rücken eine deutliche Risikoreduktion für eine Atemwegsobstruktion macht. Genau. PatientInnen mit einer bereits präoperativ etablierten CPAP-Therapie sollten diese postoperativ möglichst schnell wieder aufnehmen. Das heißt, PatientInnen, die ein CPAP-Gerät haben, sollten das unbedingt mit in den Aufwachraum bringen und dort auch verwenden. Und wenn PatientInnen ohne vorher etablierte CPAP-Therapie postoperativ respiratorische Probleme haben, sollte, wenn möglich, auch bei diesen PatientInnen CPAP etabliert werden. Also, dass man die zum Beispiel im Aufwachraum halt niffen lässt oder halt auf der EMC oder wo auch immer sie dann hingehen. Genau, für PatientInnen nach bariatrischen Eingriffen konnte gezeigt werden, dass eine postoperative CPAP-Therapie die Anzahl an Hypoxien signifikant reduzieren konnte. Und für PatientInnen nach großen viszeralchirurgischen Eingriffen konnte ebenfalls eine reduzierte Rate von Reintubation und anderen respiratorischen Komplikationen unter der Verwendung von CPAP gezeigt werden. Bezüglich des Monitorings, das postoperativ angewendet werden sollte, gibt es leider keine ausreichende Literatur, um die Sicherheit von Umgebungen mit kontinuierlichem Monitoring mit der Normalstation zu vergleichen. Genau, also hinsichtlich des Monitorings postoperativ gibt es leider sehr wenig gute Literatur. Es gibt keine ausreichende Literatur, um die Sicherheit von Umgebungen mit kontinuierlichem Monitoring mit einer Normalstation zu vergleichen. Allerdings, was eigentlich schon logisch ist, es gibt eine Studie, die auf einer Station mit kontinuierlichem Monitoring weniger Notfälle und Verlegungen auf Intensivstationen beobachtet hat. Also das ist ja irgendwie logisch. Wenn man das kontinuierlich monitort, dann merkt man es halt schneller. Genau, ein kontinuierliches Monitoring sollte angewandt werden, bis kein erhöhtes Risiko mehr besteht. Da stellt sich allerdings die wirklich spannende Frage, wie lange es dauert, bis kein erhöhtes Risiko mehr besteht, weil wir ja ganz am...
Sie müssen jetzt hier leben.
Genau, so könnte man es auch sagen, die haben nämlich immer ein erhöhtes Risiko. Nee, aber wir haben ja ganz am Anfang gesagt, dass es halt zu diesem REM-Schlaf-Rebound kommt Und ein erhöhtes Risiko besteht halt vor allem nachts bis zum 5. postoperativen Tag, weil es so lange dauert, bis die Schlafarchitektur wiederhergestellt ist. Und das heißt, dass eigentlich, also dieser REM-Schlaf-Rebound entsteht sowohl durch die Narkose als auch durch die erhöhte Cortisolausschüttung, durch den Stress, durch den operativen Eingriff. Und dauert ungefähr bis zur 5. postoperativen Nacht. Und
okay, also 5 Tage Intensivstation gebucht.
Genau, also es gibt eine Studie, die zeigt, dass postoperative Hypoxien und Myokardinfarkte in den postoperativen Nächten 2 bis 5 am häufigsten waren. Das heißt eigentlich, wenn man es jetzt ganz, ganz sicher und richtig machen möchte, dann müsste man die bis zur 5. postoperativen Nacht monitoren. Was natürlich in Realität absolut nicht umsetzbar ist.
Nein, also wenn man natürlich sieht, wie viel Intensivbettenüberschuss wir haben, dann gar kein Problem.
Genau, dann legen wir einfach die ganze Intensiv mit irgendwelchen postoperativen OSAS-PatientInnen zu.
Genau.
Dann noch kurz ein paar Punkte zur Analgesie. Wie schon gesagt, sollten periphere Analgetika bevorzugt eingesetzt werden. Und was ich auch interessant fand, ist, dass bei sehr schmerzhaften Eingriffen eine PCA der kontinuierlichen oder intermittierenden Opiatgabe vor allem dipisubkutan vorgezogen werden sollte, weil wenn PatientInnen zu somnolent sind, um selber auf ihre PCA zu drücken, dann können sie sich damit auf jeden Fall selber nicht überdosieren.
Super.
War jetzt ganz schön viel. Vielleicht sollten wir uns jetzt nochmal an einem schönen Fazit versuchen.
Ich versuche das mal zusammenzufassen. Also, wir sollten bei jedem Patienten eine Risikoevaluation machen. Da sage ich jetzt mal Stop Bang. Also Schnarchen, Müdigkeit, Ova, oh, hilf mir.
Scroll.
observed, also beobachtete Apnoephasen. Genau. Dann P war Pressure, Bluthochdruck, und Bang war BMI größer 35, Age größer 50, yep, also älter als 50 Jahre. Den Halsumfang, den kein Mensch misst, da bin ich mir sicher. Man könnte die Männer tatsächlich fragen, was für eine Hemdgröße sie tragen, das wissen die meisten. Und das männliche Geschlecht. Und wenn wir da einen Score von größer 4 oder 5 haben, besonders 5, dann haben wir ein hohes Risiko. Und dann sollten wir da vorsichtig sein. Ambulante Eingriffe sind möglich, aber stark davon abhängig, wie lange der Eingriff dauert, wie schmerzhaft der Eingriff ist und wie der Opiatbedarf danach ist. Ansonsten sollten wir möglichst Regionalanästhesie durchführen, um auch da Opiate zu sparen. Wir sollten auf eine orale Prämedikation möglichst verzichten und wenn wir sie benutzen, dann vielleicht Alpha-2-Antagonisten nutzen. Und intraoperativ möglichst kurzwirksame Opiate, wenn das von der OP her machbar ist. Man sollte die Patienten möglichst sitzend einleiten und ausleiten, um den Bauch von der Lunge zu nehmen. Die sollten die CPAP-Geräte vorher und nachher nutzen und mitbringen und auch schon im Aufwachraum. Die sollten ausreichend lange, wobei nicht ganz klar ist, im Aufwachraum bleiben. Und wäre jetzt so mein Fazit.
Genau, und man sollte immer an die schwierige Intubation denken. Und was ich noch wichtig finde, ist, dass es einfach nicht klar ist, wie lange die überwacht werden müssen und dass man sich da aber auch gut auf sein Bauchgefühl verlassen kann. Das heißt, wenn die massive Apnoephasen bieten im Aufwachraum, dann sollte man die vielleicht dann doch einmal mehr auf eine Überwachungsstation legen.
Mhm. Gut, dann vielen, vielen Dank. Dann darfst du noch ein Codewort sagen.
Das Codewort ist Stop Bang.
Stop Bang. Zusammengeschrieben.
Mit Bindestrich.
Stop. Mit Bindestrich. Okay. Stop mit einem P und Bang mit Gustav hinten natürlich. Vielen Dank.